Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder dabei seid und herzlich willkommen bei Schwer zu sagen, der Podcast über weit verbreitete Erfahrungen, die schwer zu sagen sind. Ihr habt es am Titel vielleicht schon gesehen. Ich spreche heute mit Martin über das Thema Kinder oder keine, mit der Zufügung und was Käthe verdrängt hat. Mir ist nämlich etwas Erstaunliches in diesem Gespräch mit Martin passiert. Ich möchte euch gerne erklären, was. Darum beginnt diese Folge mit ein paar Worten mehr an dieser Stelle als sonst. Denn diese Folge handelt nicht nur von der Frage, wie lebt es sich mit und ohne Kinder. Sie handelt auch von der unfassbar schwierigen Überwindung, sich verletzlich zu zeigen. In diesem Gespräch unterhalten Martin und ich uns über seine Erfahrungen als Vater und meine Gefühle als Frau ohne eigene Kinder. Ihr werdet hören, dass ich immer Kinder haben wollte, aber heute glücklich und zufrieden mit meinem Leben bin, auch ohne eigene Kinder. Das ist so und darüber bin ich froh und dankbar. Ich erzähle Martin auch, wie ich dahin kam, wie mein Weg bis heute sich gestaltet hat. Allerdings erwähne ich an keiner Stelle, wie unglaublich schmerzhaft dieser Weg war. Ich erzähle die ganze Zeit eingefärbt aus dem schönen Jetzt und es klingt, als wäre der Prozess recht einfach und stolperfrei gewesen. Das war er nicht, ganz und gar nicht, also überhaupt nicht. Ich habe das im Gespräch mit Martin einfach verdrängt. Erst danach, als ich mir die Aufnahme zum ersten Mal anhörte, spürte ich, da fehlt doch was. Ich habe die Folge dann zum Testhören meinem Ex-Partner geschickt, der in dieser Folge vorkommt. Er war für mich, was mein Alter anging, gefühlt der letztmögliche Partner, mit dem ich ein Kind hätte bekommen können. Wir sind heute gut befreundet. Er bestätigte mir, dass da etwas fehlt. Und auch Martin hatte ein Störgefühl, über das wir anschließend sprachen. Martin hat die Jahre der Verzweiflung über meine Kinderlosigkeit ja als Freund, der mir nahe stand, mitbekommen. Und dann kam die Erinnerung wieder. Mein Ex-Partner half mir, Gespräche wieder ins Gedächtnis zu holen, die wir damals geführt haben, indem er mir beschrieb, an welchem Ort wir dabei waren und wo wir saßen. Gespräche, in denen klar wurde, dass wir besser keine Kinder zusammen bekommen und ich verzweifelt war, ein Häufchen Elend. Er hatte noch Sätze in Erinnerung, die ich damals gesagt habe, die mir jetzt halfen, mich zu erinnern. Er hatte recht. Beide. Auch Martin. Plötzlich breitete sich alles wieder vor mir aus. Ich war total geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren könnte. Ich hab's verbannt, ausgeblendet, in die hinterste Ecke meiner Seele geschoben. So sehr, dass ich in meinem eigenen Podcast, in dem ich aus ganzem Herzen und aus ganzer Überzeugung selbst und mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern über die unausgesprochenen Dinge reden und in die Tiefe gehen möchte, über schamauslösende Themen, die schwer zu sagen sind. Das ist mir in diesem Gespräch definitiv nicht gelungen. Da bin ich so richtig mit Wumms an meinem eigenen Anspruch gescheitert. Ich bin immer so nah an meinen Wahrheiten, wie ich sein kann. Aber es gibt Momente, in denen ich an meine Verletzlichkeit und meine Gefühle nicht rankomme, weil ich sie irgendwann an einen sicheren Platz gelegt habe und meinen Weg ohne sie weitergegangen bin. Das ist vermutlich auch gut so. Danke, liebe Psyche, dass du mich schützt, wenn ich nicht bereit bin. Aber jetzt bin ich es. Darum ergänze ich an manchen Stellen in dieser Folge meine Geschichte mit meiner Stimme nachträglich. Denn, und das ist mir noch wichtig zu sagen, es gibt einen Grund, warum dieser Podcast von Tabus und Scham handelt. Wenn Scham sichtbar wird durch Austausch, entsteht Mitgefühl, Verbindung, Selbstermächtigung und Solidarität. Ich sage es oft, niemand ist ein Einzelfall. Wir sind nicht alleine mit unseren Gefühlen. Scham hütet auch wichtige Grenzen. Aber Scham kann auch ein auferlegtes Gefühl sein, das uns tief verunsichert und am Kern unseres Selbstwerts nagt. Ich mache diesen Podcast, weil auch ich Scham in mir trage, wie das Kinderthema, und das Schweigen darüber brechen will. Um Scham zu brechen, müssen wir uns ihr stellen. Wenn wir der Scham Mitgefühl statt Verurteilung, Reden statt Schweigen und Sichtbarkeit statt Geheimhaltung entgegenstellen, kann sie sich nicht erhalten. Aber dafür müssen wir unsere Verletzlichkeit zeigen. Und nichts ist mutiger als das. Ich hoffe, ihr kriegt nach dieser etwas emotionalen Ansprache jetzt den Umschwung zum Gespräch hin, das leicht und locker und ein bisschen lustig beginnt.
Ich finde ja diese Sessel super. Man kann so schön drehen und
sich bewegen.
Ja, das ist toll. Ich mag die sehr, die Sessel.
Ja, kann sich ein bisschen im Kreis drehen während des Gesprächs.
Ich drehe mich dauernd im Kreis. Dafür brauche ich keinen Sessel.
Lieber Martin, herzlich willkommen wieder einmal bei Schwer zu sagen. Ja. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich total, dass ich wieder da sein darf.
Und es freuen sich noch ganz viele andere Menschen. Du wurdest nämlich schon vermisst.
Auch das habe ich gehört und das hat mich natürlich total gefreut.
Das glaube ich dir auch berechtigt. Es haben nämlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer dich in der Intro-Folge mit mir gehört und haben danach oft gefragt, machst du denn noch mal was mit dem Martin aus der Intro-Folge? Und du bist jetzt offiziell der Martin aus der Intro-Folge.
Wie schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr mich vermisst habt. Ich euch auch und ich freue mich, dass wir jetzt wieder zusammen sind.
Sehr schön, darüber freue ich mich auch. Heute reden wir über ein Thema, das in meinem Leben Bedeutung hat. Und um es von mehreren Seiten im Gespräch beleuchten zu können, ist Martin heute mein Co-Moderator. Und um unseren Hörerinnen und Hörern unsere Ausgangslagen einmal nahezubringen, erzähl uns doch mal, Martin, ob du Kinder hast und warum eigentlich.
Die erste Frage ist einfach. Ich habe zwei Töchter, zwei erwachsene Töchter. Ich bin Opa. Ich habe einen frischen Enkel.
Du bist kürzlich Opa geworden.
Ich bin im Januar Opa geworden. Meine große Tochter ist 26, die kleine ist 23, Entschuldigung. Und diese beiden jungen Frauen verkörpern schon einen ganz großen Lebenswunsch, den ich immer hatte. Ich wollte eigentlich 5 Kinder. Ich wollte einen Stall voll Kinder. Ich wollte eine Familie, wo es kracht und der Tisch abends voll ist und alle zusammen plappern und schreien und was weiß ich und diskutieren. Das war mein Traum, weil ich hatte eine sehr stille Familie, eine sehr fast bedrückend ruhige Familie. Und mein Wunsch war immer, ich will das anders haben.
Du wolltest eine bunte, große
eine
Meute.
Eine bunte, große Familie wollte ich haben. Und ganz ehrlich, habe ich total zielgerichtet nach einer Frau gesucht, die das auch will.
Ehrlich?
Ja.
In deiner Partnerinnenwahl
richtig.
War das schon?
Richtig. Und dass es jetzt nicht 5 geworden sind, das hat ein bisschen mit Schicksal zu tun, auch mit Dingen, die brauchen wir hier nicht so breit treten, würde ich sagen. Aber es waren dann 2, die mich immer wieder total glücklich machen.
Ach, wie schön.
Ja.
Und nicht nur das, also jetzt hast du auch noch einen kleinen Enkel. Das ist ja irgendwie, finde ich ganz entzückend, dass du Opa geworden bist.
Ja, das hat fast was Mystisches. Das ist ein bisschen überhöht vielleicht. Aber diese Situation, der Enkel war da, meine Tochter mit ihrem Mann und ich. Und dann haben wir meinen Vater besucht und dann waren da 4 Generationen.
Ach, das ist ja irre.
Von 6 Monaten bis 90. Und alle waren verbunden. Und das war schon für mich bewegend. Und irgendwann werde ich ja der alte Opa sein und keiner ist sozusagen vor mir. Und das ist ja auch richtig so. Unten wächst etwas nach und oben werden die Dinge alt und welk. Und ich bin ja auf dem Weg, welk zu werden.
Das würde ich noch nicht
noch
sagen.
Noch nicht ganz, aber das ist mir schon sehr bewusst geworden dadurch auch. Da ist ein ganz junges, schönes, knackiges Kind und ich bin ein bald 60-jähriger Mann.
Das ist zum Beispiel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein nicht ganz unwichtiger Aspekt. Martin hinterlässt viele Menschen und Generationen. Ich hinterlasse niemanden. Ich werde auch nie Enkel haben. Das belastet mein persönliches Kinderthema jetzt nicht so sehr wie andere Gründe, aber es ist auch nicht ganz unerheblich. Nach mir kommt einfach niemand mehr. Ich hoffe, ich werde nicht einsam alt und obwohl es etwas egoistisch klingt, würde ich mir auch wünschen, dass über mich wenigstens noch ein bisschen geredet wird, wenn ich diese Welt mal verlasse. Als nächstes erzählt uns Martin, warum sein beruflicher Erfolg für ihn im Hinblick auf seine Familie wichtig war und dass Kinderkriegen keine Gewährleistung unserer sozialen Sicherung bedeutet, sondern am Ende doch das meiste mit einem selbst zu tun hat. Was mich auch interessiert, Martin, ist, was hättest du denn nach all diesen Erfahrungen mit deinem Leben gemacht, wenn du keine Kinder gehabt hättest?
Ich habe eine Ahnung, was dann wäre. Nur eine Ahnung. Ich glaube, ich wäre beruflich nicht erfolgreich geworden. Das wäre mir nicht wichtig gewesen. Mhm. Klingt ein bisschen widersprüchlich, Kinder haben und dann sagen, ich war deswegen beruflich erfolgreich.
Ja, aber die waren dein Motor.
Aber die waren auch mein Motor. Auch die Idee als Mann, schon so ein archaisches Ding. Ich möchte es zeigen, dass ich drei Frauen bestens versorgen kann. Mhm. Das war für mich ein ganz starker Treiber. Mhm. Mehr so für mich, für mein Selbstbewusstsein oder was auch immer. Da habe ich manchmal Dinge auch beruflich gemacht, auf die ich gar keine Lust hatte. Aber ich habe gutes Geld verdient und habe mich total gefreut, dass ich, das jetzt sehr 50er Jahre denken, dass ich diesen drei Frauen ganz viel bieten konnte. Mhm. Kinder können ja auch ein Vehikel sein. Ich will es mal so sagen, niemand kriegt Kinder aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, damit es mehr Renteneinzahler gibt. Das ist Quatsch. Das mache ich auch nicht, um ein höheres Ideal zu erfüllen. Das mache ich einfach
aus
Egoismus. Ich wollte Kinder. Ich fand das toll. Ich habe die Kinder nicht gefragt, ob sie das auch toll finden, auch nicht die Gesellschaft. Und so kannst du auch jeder andere sagen, ich entscheide mich gegen Kinder aus genauso guten Gründen. Also Kinder haben ist vielleicht für die Rentenkasse besser. Aber sagen wir, von der moralischen Bewertung her finde ich das völlig irrelevant, ob jemand sagt, ich habe Kinder oder nicht. Oder will welche haben oder nicht.
Das sagst du.
Ja.
Ich habe manche wenige Male das Gefühl gehabt, dass Menschen mich, als ich so ein bisschen, ich sag mal, im fortgeschrittenen Alter war, wenn sie mich gefragt haben, ob ich Kinder habe und ich die Frage mit Nein beantwortet habe, dass das schon erstmal eine kurze Überraschung war. Mhm. Oder es gab auch Situationen, wo ich mich mit Müttern unterhalten habe und dann haben die gesagt, ich weiß nicht, wie das mit deinem Kind ist, aber meinem Kind ist das so und so. Das heißt, es ist davon ausgegangen, davon ausgegangen, dass ich Kinder habe.
Es ist ja auch die Normalität, die Hälfte hat Kinder, die Hälfte hat keine, sage ich mal
so?
Ganz grob, schätze ich mal. Mhm. Also wenn wir in unserer Kohorte gucken, wir sind ja befreundet und schauen, wer hat Kinder, wer hat keine Kinder, haben viele keine Kinder.
In unserer Kohorte schon.
Ja, ja.
Und das macht mir natürlich auch mein Leben ohne eigene Kinder irgendwie auch einfach, weil ich viele Freunde habe, die keine Kinder haben. Ne? Ich möchte einmal erzählen, wie das kam, dass ich keine eigenen Kinder habe. Ich wollte nämlich immer Kinder. Jetzt war es aber so, dass eine Beziehung nach der anderen zerbrach, bevor das Thema Kinder überhaupt aufkommen konnte. Mhm. Und das war natürlich, das hat mich traurig gemacht. Gleichzeitig war ich noch jung und habe gedacht, irgendwann kommt der Richtige und irgendwann passiert das. Und dann ging das aber so weiter. Mhm. Und ich hatte einige mehrjährige Beziehungen und dachte immer, das sei die letzte. Und dann war das aber nicht die letzte. Mhm. Und so kam es, dass ich irgendwann 40 wurde. Und da begann ich, als ich Single war, mit kurz vor 40, begann ich mir Gedanken darüber zu machen, jetzt musst du dich mal damit auseinandersetzen, dass du vielleicht keine eigenen Kinder in diesem Leben bekommst. So, diese Beschäftigung, dieser Prozess und diese Jahre, von denen ich hier rede, waren echt schwer und eine emotionale Achterbahnfahrt für mich. Ich hatte richtig tiefen seelischen Schmerz und bin immer wieder durch emotionale Krisen gegangen. Als ich immer älter wurde und sich keine Beziehung abzeichnete, in der ich mit meinem Partner ein Kind bekommen könnte. Ich wollte es kaum wahrhaben. Ich hatte Sehnsucht, ich habe viel geweint, ich fühlte mich alleine und isoliert und mein Selbstbewusstsein hat total gelitten. Ich habe mich irgendwie geschämt. Mir dämmerte, es wird mir nicht gelingen, meinen größten Wunsch zu erfüllen, meine eigene kleine Familie. Nachdem ich meine Eltern früh verloren und mich jahrelang verlassen und ungeborgen gefühlt habe, ich wollte mit einem eigenen Kind eine Lebensgeschichte neu schreiben, anders als meine eigene. Ich wollte nichts mehr, als meinem Kind zusammen mit meinem Partner alles zu schenken, was ich nie hatte. Ich hatte auch die Vorstellung, dass diese gemeinsame, exklusive Liebe zu einem Kind und als kleine Familie zueinander meine Wunden ein wenig heilen würde. Vielleicht ein falscher Grund, ein Kind zu kriegen, aber jede und jeder hat seine eigenen Gründe. Ich habe mir so sehr gewünscht, durch eine eigene Familie zu jemandem zu gehören, Teil einer Einheit zu sein, tief verbunden miteinander. Und dann lernte ich einen Mann kennen. Der Ex-Partner, von dem ich am Anfang gesprochen habe, begann mit ihm eine Beziehung und dachte, das Blatt wendet sich vielleicht doch nochmal. Das war eigentlich die quasi letzte Beziehung, in der ich noch hätte Kinder bekommen können.
Ja.
So altersmäßig, ne? Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Mhm. Und dann hat er jetzt nicht begeistert zugesagt, er war aber auch nicht abgeneigt.
Genau.
Und hat gesagt, so grundsätzlich könnte er sich das vorstellen.
Ja.
Und dann
haben wir gesprochen, ganz viel.
Haben wir uns da ganz viel drüber unterhalten.
Ja.
Genau.
Ja.
Und ich habe sogar eine Nacht zu Hause in dieser Beziehung, in dem Haus, in dem wir lebten, weinend auf dem Sofa verbracht, weil ich dachte, jetzt soll es doch noch passieren. Also es war so ein Weinen aus Erleichterung und ja, schon irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig war die Beziehung zu dem Zeitpunkt schon schwierig. Und ich hatte so viel Hoffnung auch, dass durch seine Haltung zu diesem Thema, dass das irgendwie signalisierte, wir schaffen das. Wir haben es nicht geschafft. Die Beziehung wurde immer zerrütteter und zerbrach. Uns war eigentlich mittendrin schon klar, dass wir unter diesen Umständen mit dem ganzen Streit und der Instabilität miteinander keine Kinder zusammenkriegen werden. Ich trauerte und schmerzte wieder so, wie ich es eben beschrieben habe, aber trotz allem hat Martin mir, mit dem ich viel in der Zeit geredet habe, immer noch oft Mut für ein Kind gemacht. Und seine Begründung, damals wie heute, war und ist unglaublich rührend. Du warst, wenn ich mich richtig erinnere, sehr dafür. Du fandst, dass ich ein Kind kriegen sollte.
Ich fand oder ich finde, dass du ein dermaßen toller Mensch bist, dass es noch, wie soll ich sagen, eine wunderbare Erfüllung wäre, wenn du ein Kind großziehen dürftest.
Oh, wie schön ist das denn?
Also das habe ich so in dir gesehen.
Oh, das ist aber ein Riesenkompliment. Dankeschön,
ja, das, dass du das sagst. Und das kann ich ja nicht sachlich begründen, sondern das ist ja Intuition. Ich
schaue dich an, ich
rede mit dir und sage, ja, Käthe, klar, Käthe wäre eine Topmutter geworden.
Ja, aber das ist eine interessante Frage. Ja. Das schmeichelt mir natürlich, dass du das sagst. Ich weiß aber gar nicht, ob ich eine gute Mutter
vielleicht stimmt
geworden
das auch
wäre,
gar nicht.
Ne? Wer weiß das?
Ja,
ich frage mich auch manchmal, was für eine Mutter ich geworden wäre.
Was ist denn eine gute Mutter? Was ist denn ein guter Vater? Kann man auch herrlich drüber philosophieren. Also,
ja, absolut. Schön, oder? Man könnte meinen, es macht mich noch trauriger, so etwas zu hören. So ein Gefühl von, ich habe die Chance, so eine gute Mutter zu werden und vielleicht sogar wahres Mutterglück zu erleben, so richtig verpasst. Aber es tröstet mich irgendwie, wenn Martin das sagt. Als nächstes habe ich dann doch nochmal überlegt, ob ich vielleicht ein Kind ohne Mann bekommen könnte. Alle Möglichkeiten, die es gibt, Samenspende, Adoption und so weiter, sind für viele Menschen sicherlich gute Wege. Für mich kam allerdings nichts davon in Frage. Ich hatte dann auch Respekt vor dem Leben als alleinerziehende Mutter. Meine größte Bewunderung an euch alle da draußen, liebe alleinerziehenden Mütter und Väter. Außerdem war mir wichtig, ein Kind aus Liebe zu zeugen. Gleichzeitig vermischten sich jetzt auch schon meine inneren Prozesse, weil ich nach Jahren der Überlegungen schon sehen konnte, warum ein Leben ohne Kinder auch erstrebenswert sein könnte. Hört selbst. Für mich kam der Punkt, wo sich auch schon die Beschäftigung mit dem Leben ohne Kinder sich auch intensiviert hatte.
Ja.
Und das wurde auch immer attraktiver für mich. Mhm. Also so vermischten sich so ein bisschen die Vorfreude auf ein Leben ohne Kinder mit der Trauer, keine Kinder haben zu können.
Genau, das geht ja, der Lebenszug geht eben weiter und du bleibst ja nicht stehen und trauerst dann 10 Jahre, dass du kein Kind bekommen hast. Ist ja Quatsch. Also lebst du weiter.
Ich nicht, vielleicht andere Menschen. Mhm. Und man muss dazu sagen, ich bin ja auch nicht sozusagen ungewollt kinderlos geblieben. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, wenn Paare keine Kinder kriegen können.
Ja, ja, das ist dramatisch.
Na, das stelle ich mir
das
unglaublich traurig vor.
Ja,
und es ist bestimmt schwieriger, davon Abstand zu nehmen und damit zurechtzukommen im Leben, als das, was ich erlebt habe.
Das glaube ich auch.
Ja, und dann habe ich auch mein Leben so eingerichtet.
Mhm.
Dann habe ich Hobbys entwickelt und ich wusste jetzt, ich warte jetzt nicht mehr auf ein großes Ereignis Kinder kriegen in meinem Leben, sondern dann ging mein Leben auch irgendwie ohne Kinder quasi los.
Würdest du denn jetzt was vermissen, wenn du mal irgendwie nachdenkst, nach dem Motto, oh, ich könnte jetzt ein 10-jähriges Kind haben oder irgend sowas? Hast du solche Gedanken manchmal?
Ja, solche Gedanken habe ich.
Mhm. Mhm.
Manchmal denke ich, was wäre, wenn.
Mhm.
Gleichzeitig ist die Wehmut, die einen nochmal einfangen kann, auch Jahre nach so einer Entscheidung, keine Kinder zu kriegen, bei mir auch nie so richtig eingetreten.
Also hast du schon auch deinen Frieden dann mit dem Thema gemacht?
Absolut.
Mhm.
Das habe ich. Und ich muss sagen, ich bin glücklich.
Mhm.
Und ich habe aber Kinder in meinem Leben. Ich habe zwei Patenkinder.
Mhm.
Grüße gehen raus nach Berlin und Oldenburg. Und ich habe Kinder von Freunden in meinem Leben. Ich habe Kinder in meiner Großfamilie. Und mir fehlt nichts. Ich liebe Kinder sehr. Ja, ich habe irgendwie die Kurve gekriegt. Auch mit Hilfe der Kinder, die ich in meinem Leben habe. Und mein Wunsch nach einem guten Leben hat mir die Kraft und Motivation dafür gegeben, Dinge aus neuer Perspektive zu betrachten. Jetzt fühlt sich Martin allerdings kinderlos, weil seine Kinder groß und aus dem Haus sind, aber im Positiven. Wir leben jetzt wieder ähnliche Lebensentwürfe. Im Folgenden beleuchten wir Vorteile davon und sprechen mit einem Schmunzeln über Vorurteile.
Der beste Zustand ist ja der, wenn man sozusagen Kinder hat und gleichzeitig die Kinder 15, 18, 20 sind und sozusagen man die Kinder hat, aber sich nicht mehr so kümmern muss.
So wie du jetzt.
Ja, das ist natürlich das Privileg, dieser Zustand zu sagen, sie sind ganz, ganz weit weg und leben ihr Leben. So weit weg, dass ich mich eigentlich sogar oft kinderlos fühle. Mhm. Das heißt, man kommt aus der Vaterschaft manchmal in so eine Rolle, dass ich mich gar nicht wie ein Vater fühle, weil die Kinder überhaupt nicht präsent sind. Und dann blicke ich manchmal zurück in der ruhigen Minute und denke, ach ja, du hast ja zwei Kinder, was die jetzt wohl
ach,
machen.
Ach komm, die hören zu, Martin.
Ja, aber dann weiß ich gar nicht, wo die sind, was die gerade anstellen. Und ganz ehrlich, sie werden bestimmt jetzt nicht den ganzen Tag an den Papa gedacht haben, sondern einfach ihr Leben leben.
Ist ja, ja auch, das stimmt.
Ist ja klar.
So soll es ja auch sein.
Und dann ist man so ein bisschen wieder kinderlos über die Jahre, ne? Was wahrscheinlich auch gesund ist, ne?
Vielleicht sogar ein ähnlicher Zustand wie meiner ohne Kinder. Man muss dann schauen, wie gestalte ich mein Leben.
Käthe, absolut.
Und findest du es nicht auch eine schöne Lebensphase?
Ich finde das super.
Weil, um das mal eben vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, die vielleicht auch älter werden und keine Kinder haben, aber sich sehnlichst welche wünschen oder wirklich Wehmut empfinden und Schmerz empfinden, dass sie keine haben. Es kann auch schön sein, keine Kinder zu haben. Oder ein Leben ohne Kinder zu führen, ist doch die ultimative Freiheit eigentlich. Also du hast ja jetzt welche, aber wir sind ja jetzt wieder, weil deine Kinder groß sind, in ähnlichen Lebensphasen.
Ja, ja, genau. Ich habe jetzt dieselbe Freiheit wie du oder wie jeder Kinderlose, ist es gleich.
Ich habe aber zum Beispiel auch mehr Kapazitäten für Menschen in meinem Leben, für meine Freunde. Mhm. Ich hoffe, ich bin eine gute Freundin für meine Freunde, weil ich einfach viel Zeit auch für sie habe. Ich habe allerdings mal den Druck gespürt, wenigstens was Ehrenamtliches machen zu müssen, wenn ich schon keine Kinder habe. Mhm. Und bin heute der Meinung, dass ich überhaupt nichts gleichsam Soziales der Gesellschaft zuträgliches machen muss. Ja, genau. Schuld abtragen.
Ja.
Das war eine Zeit lang so, dass ich dachte, muss ich wenigstens irgendwo engagieren? Und nee, muss ich nicht. Also kann jeder für sich entscheiden. Aber den Druck hatte ich schon gespürt, weil ich dachte, was für eine Lebensberechtigung hast denn du dann, wenn du keine Kinder hast?
Und wenn man jetzt mal ganz archaisch, biologisch, ursprünglich argumentiert, der Sinn des Lebens ist es, sich zu vermehren und dann zu sterben. Ne? Also alles vermehrt sich und stirbt. Die Amöbe, das Blatt, was weiß ich, der Grashalm, die Ameise. Ne? Alles, der einzige Sinn ist immer Fortpflanzung, Wachstum und Sterben. Unter dem Aspekt kann man natürlich sagen, hey, klar, es ist dein Job, ein Kind zu kriegen, verdammt nochmal, was denn sonst?
Ja, was machst du sonst?
Macht ja der Hamster auch und die Ameise, du auch jetzt. Das ist ja so eine ganz archaische Sicht und die spielt vielleicht noch eine Rolle, so dieses Arterhaltungsding. Ne?
Ja, und sie spielt vielleicht auch dabei eine Rolle, wenn Menschen, die keine Kinder haben, beäugt, so ein bisschen schräg beäugt werden.
Ja.
Und ich glaube, tatsächlich stellt sich auch die Frage in den Köpfen der Menschen, was macht die denn dann mit ihrem Leben, wenn sie keine Kinder hat?
Meinst du?
Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Wie? Du hast keine Kinder. Das ist dann auch wieder verbunden mit einer Verwunderung, wenn Menschen ohne Kinder mal gestresst sind zum Beispiel. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute sich wundern. Wenn ich sage, oh, ich bin gestresst, und dann wundern die sich, die hat keine Kinder, wie kann die gestresst sein?
Ja, ja.
Oder es scheint auch davon ausgegangen zu werden, dass ich immer Zeit habe, weil ich keine Kinder habe. Das stimmt auch nicht.
Aber das setzt immer voraus, kleine Kinder, kleinere Kinder, ne?
Ja, wir sprechen jetzt nicht von Erwachsenenkindern.
Ja,
genau. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber nur ganz vielleicht schäme ich mich eben doch noch ein bisschen und habe Angst, dass Menschen das denken könnten, was ich gerade gesagt habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mehr in meinem Kopf ist, als dass es reelle Gedanken der Leute sind. Trotz aller Freiheit meines in Anführungsstrichen neuen Lebens, frei von Scham und Versagen, fühle ich mich eben nicht so ganz. Als nächstes redet Martin über die schwierigen Seiten des Kinderhabens und stellt eine empörende These über meine Belastbarkeit auf.
Aber das, was da ja wirklich dann drinsteckt in dieser Entscheidung, das ist ja im Guten wie im Schlechten wirklich sehr extrem. Weil Kinder ja ein Hochrisikoprojekt sind und ich weiß nie, was dabei rauskommt. Also zum Beispiel der Enkel, den ich jetzt habe, ist ungewöhnlich. Er ist wahnsinnig ausgeglichen, er ist wahnsinnig freundlich, er fremdelt nicht, er hat Lebensfreude, er lacht, er isst, er kackt, er ist gesund. Die Mutter ist brüllend glücklich mit diesem wunderbar ausgeglichenen Kind. Das ist natürlich toll. Aber wir alle wissen, es gibt eben auch andere Kinder oder andere Phasen. Vielleicht wird der liebe Karl auch mal eine andere Phase haben, die eben nicht so schön ist, sondern anstrengend.
Ich wünsche es ihm für seine Entwicklung, dass er mal ein richtigerer Bauke wird. Ich wünsche es deiner Tochter nicht und deinem Schwiegersohn nicht.
Genau.
Aber.
Also wenn man jetzt mal vom Negativen ausgeht, die Nächte, die du dir um die Ohren haust, weil das Kind nicht einschlafen will, weil es einfach schreit, weil es schreit, weil es bockig ist, weil du schnell weg musst und es anziehen musst und es muss noch wieder eine neue Windel haben.
Und du willst zu einer Party
und
das Kind will nicht einschlafen.
Irgendwo hin oder es bockt rum, du willst spazieren gehen und es macht einen riesen Honk und ein totales Theater.
Und jetzt wird es älter
und
so dann
weiter.
Kommt es nicht gut durch
genau.
die Schule.
Und dann hängt es in der Schule fest, du weißt nicht, welche Schulform und du willst natürlich, dass es eine tolle Schulform ist, aber das Kind kann es irgendwie nicht oder doch, man weiß es alles nicht, die Freunde sind blöd, dann gibt es einen Haufen Geld aus, fängt an Alkohol zu saufen, die ersten Zigaretten liegen im Mülleimer, denkst, was machst du denn jetzt damit? Das sind auch Aspekte, wo es einfach ganz viel Sorge, Angst, Frust und Wut gibt.
Und bei all dem stellt sich die Frage, da ich mich damit nie beschäftigen musste, bedeutet das gleichzeitig, dass meine Belastungsgrenze niedriger ist als die gestresste Eltern?
Ja.
Das ist so ein Vorurteil.
Das ist so.
Martin, das stimmt sowas von nicht. Das ist nicht
okay,
richtig.
Da können wir drüber diskutieren.
Also das heißt, Menschen mit Kindern haben grundsätzlich eine höhere Belastungsgrenze als Menschen ohne
eigentlich
Kinder.
Eigentlich müssen sie sie entwickeln, sage ich mal so. Das Schöne an diesen Sachen mit den Kindern ist ja, wenn ich keine Kinder habe, kann ich immer oft diskutieren, ob ich das jetzt wirklich will oder nicht. Will ich jetzt die Anstrengung oder nicht? Das kann ich oft entscheiden. Wenn ich Kinder habe, kann ich vieles gar nicht mehr entscheiden, weil muss jetzt sein.
Und mich wurmt immer noch, dass du behauptest, Menschen ohne Kinder sind weniger belastbar. Ich sitze hier übrigens mit verschränkten Armen, liebe Zuhörerinnen
und Zuhörer. Ich habe es jetzt total verkackt hier mit der Armkette. So. Wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus?
Verdammt ja, weil das ist tatsächlich ein Vorurteil. Das ist so, wie wenn Leute sich wundern, wenn ich sage, boah, ich bin im Moment echt gestresst, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht.
Ja.
Dann gucken die mich manchmal stumm an.
Ich gebe dir recht, das ist auch einem Vorurteil geschuldet, nach dem Motto vielleicht die Überheblichkeit der Eltern zu sagen, nur Eltern sind die, die
so,
alles wuppen
danke,
und die anderen gar nicht.
Danke, jetzt hast du unsere Freundschaft wieder hergestellt.
Vielleicht hast du da recht, dass man in sowas dann in so eine selbstgerechte Haltung rutscht.
Dankeschön. So, und jetzt zum Schluss müssen wir unbedingt noch das Thema ansprechen, was machen Kinder eigentlich mit einer Partnerschaft? Kinder sind für viele Paare eine Herausforderung. Sie müssen nicht zwangsläufig eine Belastung für die Elternbeziehung sein, können ja aber durchaus zu Beziehungskrisen führen. Martin und seine erste Frau, die Mutter seiner Töchter, haben den Sprung vom Paar zur Familie damals super geschafft, als die Kinder geboren, klein und jugendlich waren. Allerdings zerbrach die Ehe später aus Gründen, die er uns jetzt erzählt.
Also Kinder sind ja auch gerade für eine Paarbeziehung hochriskant. Einerseits können sie das Paar zusammenbringen, wenn die Kinder aber mal nicht mehr da sind, dann kann für viele Paare quasi die Existenzgrundlage entfallen. Und dann haben die echt ein Problem mit sich und mit dem, was ist denn jetzt. Dieses Risiko haben kinderlose Paare nicht.
Ja.
Weil sie sich immer für sich aufeinander eingelassen haben und das immer trainieren mussten. Wie ist das mit dem Partner? Und das kann ich aus meiner Zeit auch eben sagen, dass die Kinder ein wunderbarer Ablenkungspol waren sozusagen. Ich musste mich dann auf andere Sachen nicht einlassen, weil die Kinder waren ja da und haben was gefordert.
Was meinst du von der Ablenkung von der nicht
funktionierenden
Beziehung?
Auf meine Entwicklung, auf das, was mir noch wichtig ist. Das ist ja manchmal anstrengend, die eigene Entwicklung zu betrachten. Was will ich noch? Wo geht's hin? Was ist mit meiner Partnerin, mit meiner Frau? Wo gehen wir gemeinsam hin? Das sind manchmal anstrengende Themen. Die kann man dann aber wunderbar erstmal zur Seite legen, weil man hat ja die Kinder.
Mhm.
Geht ja gar nicht anders. Ne? Mhm. Die sind so ein Schutzschild davor, sich mal mit sich zu beschäftigen oder mit der Partnerin und zu gucken, was ist denn eigentlich dahinter, hinter den Kindern. Gibt es da eigentlich noch Substanz?
Ja, gibt es da überhaupt noch eine Individualität?
Oder ist da gar nichts? Oder ist da nur eine nach außen toll aussehende Familie mit wunderbaren Kindern, aber dahinter ist es ziemlich grau und trist. Und das war bei mir so. Später. Es war das Bild einer wunderbaren Familie, die ja auch nach außen wunderbar war und die Kinder waren wunderbar. Aber für uns als Paar wurde es irgendwann schwierig, weil wir uns da verloren hatten ein Stück weit. Die Kinder haben wunderbarerweise natürlich immer viele Themen mitgebracht, was zu gestalten. Man kann auch nicht nur die Kinder nehmen, man kann auch sagen, ich ziehe 8-mal um in 7 Jahren oder so. Das ist auch ein schönes Projekt, um sich abzulenken von anderen Themen.
Schön, ne? Wie du das formulierst. Ja,
ja. Also, aber Kinder können auch so ein Ablenkungsthema sein. Und dann sind wir nachher auch in eine Reihenhaussiedlung gezogen, wo eine Spielstraße war und 2 Autos vor jedem Haus standen und alle Häuser waren gleich und alle hatten 2 bis 3 Kinder. Und das war fast Sozialismus. Es war alles gleich. Und ich habe es wahnsinnig genossen. In dieser gleichförmigen Siedlung von 20 Häusern mit Spielstraße und lauter Kinder und lauter Kombis und lauter Zweitwagen und lauter Frauen, die überwiegend zu Hause waren und ein bisschen nebenbei arbeiteten und lauter Männer, die nach Düsseldorf gefahren sind.
Martin, du ziehst den Unmut vieler Zuhörerinnen und Zuhörer auf dich, wenn du das sagst.
Ja, aber das war so, ich erzähle aus meinem Lebensgefühl, ne? Und ich weiß auch, dass das, und jetzt kommt der Gegenpunkt, dass das erst eine wunderbare Idylle war und alle froh waren. Und dann kommt der Punkt und die Kinder werden groß und spielen nicht mehr auf der Spielstraße und du hockst da in deinem Reihenhaus nach 3, 4, 5, 6 Jahren oder 10 und dann wird's kritisch. Und das haben wir da auch beobachtet. Ich war einer von denen oder wir, wo es kritisch wurde, aber wir waren nicht die Einzigen in der Siedlung.
Das habt ihr gemerkt?
Ja, sicher. Das haben wir gesehen, mit denen haben wir gesprochen. Also dann springt die Trennungs- und Scheidungsrate dann irgendwann hoch. Weil die Kinder eben nicht mehr reichen als Klammer. Das ist zu wenig, wenn du so willst. Kinder reichen nicht aus, um wirklich dauerhaft als Paar glücklich zu sein. Das ist zu wenig. Und das haben wir erlebt. Diese Reihenhaussiedlung ist eigentlich eine schöne Metapher, wie sie erst glücklich lebte und explodierte vor Glück und Kindern und dann auf einmal erstarb sie und die ersten trennten sich und zogen aus und so weiter.
Ja.
Das kann man wirklich genau. Und dann rücken neue Paare ein nach 15 Jahren wieder mit einem kleinen Kind.
Stereotyp.
Ja, ganz, ganz spannend. Und das passt schon zu diesem Bild, dass Kinder kitten, aber nicht auf Dauer zusammenhalten für viele Paare. Und Paare, die keine Kinder haben, sind natürlich ganz anders gepolt. Die sind
die müssen
mehr
sich mit sich
in der Pflicht, wenn sie zusammenbleiben wollen. Sie können das nicht auslagern. Ich meine, kannst du schon, aber es ist dann direkter, finde ich, die Paarbeziehung. Und so erlebe ich das jetzt. Ich bin ja jetzt in einer neuen Ehe mit einer kinderlosen Frau. Und das ist eine ganz andere Art von Ehe natürlich, weil eben keine Kinder da sind, die jetzt betütelt werden müssen und die eine große Rolle spielen im Alltag. Die gibt es ja jetzt nicht.
Das heißt, du erlebst Ehe ganz anders.
Ehe
jetzt.
Und Beziehung erlebe ich völlig anders. Ganz, ganz anders als das, was ich aus der guten Ehe, der ersten Ehe erlebt habe. Es war ja eine gute Ehe, auch wenn sie zu Ende ging, war sie gut und bedeutsam. Aber natürlich ganz anders, ganz anders als die jetzige zweite Ehe.
Mhm. Ne? Wie fühlst du, wie kannst du dieses anders beschreiben?
Wenn man so will, bin ich mehr bei mir und meiner Frau jetzt, weil Ressourcen und Zeit und Kapazitäten da sind, das zu tun. Da ist die Ehe, die Partnerin, da sind wir im Mittelpunkt. Die Kinder sind ab und zu mal da, aber sie gestalten nicht unser Leben mit.
Das ist natürlich eine ganz andere, wirklich schöne
Lebensphase. Das ist eine ganz andere
jetzt,
Art des Zusammenlebens. Und da kann man eben sagen, wer sich gegen Kinder entscheidet, entscheidet sich ja nicht nur gegen etwas.
Sondern auch für
etwas. Das heißt
immer
gegen Kinder.
Ja.
Es ist ja nicht ein Weg von, sondern auch ein Hinzu. Hinzu sich oder dem Partner oder mehr Intensität. Ne?
Ja.
Deswegen, Kinder sind definitiv kein Garant für Glück.
Ja.
Das muss anderswo herkommen.
Ja, es ist schön, dass du das nochmal sagst. Sie können Glück
sie können
bedeuten,
das,
aber sie,
genau,
aber, ne, es ist eben, gibt keine Garantie.
Was du sagst, natürlich kannst du ohne Kinder glücklich werden.
Ja.
Und ich kann mit Kindern unglücklich werden.
Ja, und ich muss auch sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe einen Vollzeitjob und einen Podcast und den Podcast könnte ich gar nicht machen, wenn ich Kinder hätte, neben meinem
Jedenfalls,
Vollzeitjob.
Jedenfalls, wenn sie 3 oder 4 wären.
Ja, genau. Genau, insofern hoffe ich, dass wir beide, Martin und ich, euch über das Leben mit Kindern und ohne Kinder, dass wir euch dazu vielleicht ein paar Gedankenstupser geben konnten. Lieber Martin, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder hier warst.
Es war wie immer ein großes Vergnügen, Käthe.
Ich liebe vor allen Dingen
deine… Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Ich auch.
Welches Thema auch immer das sein muss. Käthe winkt mich immer heran.
Ja, du sollst näher an dein
Mikro. Beziehungsweise
mein
Mundwerk näher ans Mikrofon zu schieben, weil ich ansonsten irgendwie blass klinge oder was auch immer.
Ja, nee, aber da schließt sich der Kreis. Du hast am Anfang gesagt, dass du den Drehsessel so toll findest.
Ja, und dann drehe ich mich immer weg.
Das ist jetzt auch der Downfall.
Das stimmt.
Dieses Gespräch, weil du drehst dich immer vom Mikro weg. Ich wollte aber gerade sagen, ich liebe deine tiefe Podcast-Stimme.
Danke.
Ich danke dir sehr herzlich. Und wir senden euch da draußen viele Grüße aus meinem kleinen Podcast-Studio hier bei mir zu Hause in Münster und wünschen euch alles Liebe bis zur nächsten Folge.
Einen schönen Abend.
Einen schönen Abend, morgen, Mittag,
oder morgen,
Nachmittag.
Oder Mittag, man kann das ja immer hören.
Oder gute Nacht.
Ja, genau.
Macht es gut.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss. Da schließt sich der Kreis, kann ich unterm Strich auch für diese Folge sagen. Ich wäre von Herzen gerne Mutter geworden. Wie sehr, darauf bin ich wirklich nach vielen Jahren erst durch diese Folge wieder gestoßen. Ich bin erleichtert und froh, dass mir diese Aufnahme das aufgezeigt hat und ich meine wahren Gefühle zum Thema Kinderlosigkeit dadurch noch einmal herauskramen konnte. Weil das Teilen dieser Gefühle hier öffentlich in dieser Folge mich eben von Scham, Schmerz und schlechten Gefühlen befreit. Vielleicht nicht sofort, aber durch den Austausch danach. Und es zeigt mir auch auf, was ich geschafft habe. Ich lebe heute ein schönes, zufriedenes Leben, gefüllt mit Liebe und wundervollen Menschen. Dafür, und dass mir der Weg zu innerer Fülle gelungen ist, obwohl mein Kinderwunsch unerfüllt bleibt, bin ich sehr dankbar. Und ein kleiner Schmerz darüber darf ja auch bleiben. Ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin.